Herzlich willkommen zum kapiert.de Podcast Herausforderung Teenager. Mein Name ist Alexandra von Plüsko-Kaminski und ich bin sehr glücklich, heute mit einer Kinder- und Jugendbuchautorin hier zu sein. Bei mir zu Gast heute ist Antje Babender-Erde. Hallo.
Ja, hallo, liebe Frau Plüsko. Ich freue mich auch ganz sehr, dabei zu sein.
Ja, Sie schreiben seit einigen Jahren Bücher für Jugendliche. Wie sind denn Sie dazu gekommen?
Ja, dazu gibt es tatsächlich eine kleine Geschichte, die ich erzählen kann. Und zwar meine ersten Veröffentlichungen vor über 20 Jahren waren ja Romane für Erwachsene, die bei den indigenen Völkern Amerikas angesiedelt waren. Und aufgrund des Themas sind damals Lehrer und Lehrerinnen auf mich und meine Bücher aufmerksam geworden und haben mich dann auch zu Lesungen eingeladen. Ich saß also in Klassenzimmern vor 14-Jährigen und meine Protagonisten waren 30 Jahre und älter. Und das hat dann einfach überhaupt nicht gepasst. Damals wurde ich dann immer wieder gefragt, ob ich nicht für Jugendliche schreiben könnte, habe mich aber lange Zeit davor gescheut, einfach weil ich dachte, ich kann es nicht. Und irgendwann nach einem kleinen Projekt zum Welttag des Buches kam eine Lektorin vom Arena Verlag auf mich zu und hat mich gebeten, ein Buch für Jugendliche zu schreiben, in dem ein Tier eine wichtige Rolle spielt, ein Mädchen und ein Tier. Damals lag der Fokus der Verlage noch speziell auf Mädchen als Hauptfiguren, weil Jungen angeblich nicht gerne lesen. Das hat sich ja zum Glück geändert. Weil ich sehr, sehr gerne Arena-Autorin werden wollte, fing ich an, eine Geschichte zu schreiben, die in Montana spielt und in der ein Wolf vorkommt. Nachdem ich dann 150 Seiten zusammen hatte, meldete sich die Arena-Lektorin wieder bei mir und meinte, der Chef hätte jetzt gesagt, es müsse doch ein Wal sein und ob ich nicht einfach das austauschen könne. Ich bin dann damals fluchend mehrere Runden um unseren Dorfteich gelaufen, denn ich wollte immer noch sehr gerne Arena-Autorin werden. Aber 2 Monate später stand bei mir eine Amerika-Reise an und im Grunde sollte das Manuskript auf Wunsch des Verlages vorher fertig sein. Dann bin ich also noch ein paar Runden um den Dorfteich gelaufen, habe mich an den Computer gesetzt und tatsächlich habe ich dann in 8 Wochen Der Gesang der Orcas geschrieben. Ah. Und so ist aus mir eine Jugendbuchautorin geworden.
Ja. Oh, der Dorfteich, der hat da ordentliche Trampelpfade, habe ich das. Klingt so.
Ja, hier gibt es überhaupt ums Dorf herum sehr viele Trampelpfade von mir. Denn immer, wenn ich nachdenken muss oder das Gehirn freipusten, laufe ich um meinen Dorfteich oder hinten in den Wald einfach.
Ja, ja. Ja, was ist denn das Besondere? Also Sie sagten ja, Sie haben früher für Erwachsene geschrieben, für erwachsene Leserinnen und Leser und jetzt schreiben Sie ja für Jugendliche. Das war ja auch ein großes Ziel, was Sie hatten. Was ist das Besondere für Jugendliche zu schreiben?
Ja, damals ist mir tatsächlich beim Schreiben vom Gesang der Orcas, also von diesem ersten Jugendbuch, bewusst geworden, wie wunderbar es ist, mir Geschichten für Heranwachsende ausdenken zu dürfen. Es ist mir nämlich überhaupt nicht schwer gefallen, die 15-Jährige in mir wieder auszugraben und mich in die Lebenswelt von Jugendlichen hineinzuversetzen. Aber abgesehen davon ist die Pubertät ja auch eine der spannendsten Phasen im Leben. Die meisten Jugendlichen leben noch zu Hause und versuchen aber, sich von ihren Eltern zu emanzipieren. Dabei suchen sie ihre eigenen Wege, um diese undurchschaubare und schwierige Welt zu verstehen und ihren Platz drin zu finden. Viele der Jugendlichen probieren dabei ja Verbotenes aus, wie Drogen und Alkohol. Sie machen große und kleine Dummheiten, strapazieren Freundschaften, haben Entscheidungsängste und natürlich Liebeskummer. Und es gibt auch jede Menge Fragen, die sie umtreiben. Zum Beispiel, was will ich wirklich? Wo möchte ich sein? Wie möchte ich lieben? Bin ich denn auch glücklich mit dem Leben, das ich führe? Und diese Fragen, aber auch die Fülle der Antworten darauf, die ja jetzt noch größer geworden ist, die finde ich unglaublich spannend. Denn ja, im Grunde stellen wir uns ja alle diese Fragen ein Leben lang, aber für die Jugendlichen sind sie existenziell, weil junge Menschen fühlen viel auf einmal. Das hat einfach mit der großen Umbauphase in ihrem Hirn zu tun. Sie fühlen tief und chaotisch und es gibt viele erste Male in dieser Lebensphase und das ist etwas, worüber ich wahnsinnig gerne schreibe. Spannend finde ich aber auch, dass Jugendliche in Deutschland sich heute viel stärker mit Gesellschaft, mit Umweltthemen und mit den Folgen von Politik auseinandersetzen, als das zu der Zeit der Fall war, in der ich zu schreiben begonnen habe. Also das ist zumindest mein Empfinden. Und ja, ein Großteil der Jugendlichen ist sich der Weltereignisse bewusst und versucht irgendwie eine Haltung dazu zu finden. Und dabei sind Bücher ja ganz wunderbare Hilfsmittel. Und deshalb bleibt es für mich bis jetzt eine Herausforderung für junge Menschen zu schreiben und an ihren Themen dran zu bleiben. Es ist ja immer auch ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Und solange die Jugendlichen meine Bücher lesen, ist es mir wirklich Herzenssache, sie schreiben zu begleiten, zu ermutigen, sie zum Lachen zu bringen und manchmal einfach auch nur zu trösten.
Ja, unbedingt. Also so ging es mir auch, als ich ihr Buch gelesen habe, ihr aktuelles Buch Im Schatten des Fuchsmondes. Und wie der Titel schon verrät, da spielt ja ein Fuchs eine wichtige Rolle. Erzählen Sie mir, wie es zu diesem Protagonisten gekommen ist.
Sehr gerne. Ja, da meine Geschichten fast immer in der Natur oder in abgelegenen Gegenden angesiedelt sind, spielen Tiere unausweichlich eine Rolle. Ich finde Tiere und ihr Verhalten unglaublich faszinierend und versuche bei Begegnungen immer mit ihnen auf irgendeine Art zu kommunizieren. Wenn mir das gelingt, besonders wenn es ein Wildtier ist, also was durchaus auch ab und zu vorgekommen ist, dann hat das etwas ausgesprochen Magisches. Und Mooch, der kleine Fuchs, den ich im Roman meinem Protagonisten Finn zur Seite gegeben habe, ist mir vorm Schreiben immer wieder begegnet. Hier in meinem Hof, wir haben nämlich Hühner und da war dann eines Tages auch der Fuchs da, auf den Feldern und im Wald um mein Dorf herum. Aber ausschlaggebend war letzten Endes ein kleines Video auf Instagram. Da hat nämlich jemand einen Hobbyfotografen gefilmt, wie er bäuchlings im Wald auf der Lauer lag, um mit einem riesigen Objektiv einen jungen Fuchs einzufangen. Und das Tier, das kam dann schließlich von hinten und hat ihn verspielt am Hosenbein gezupft. Der junge Fuchs, der hatte überhaupt keine Furcht und ich musste wirklich lachen. Und ja, das war's dann eigentlich. Danach habe ich dann noch sehr viel über das Leben der Füchse recherchiert und die Essenz von allem ist Mutsch, der kleine Schnorrer. Und wir haben dann auch im Verlag drüber diskutiert, aber ich denke, das zutrauliche Verhalten von Mutsch, das ist eine Mischung aus Möglichem und aus Magie, die letztendlich im Schottland-Roman ja auf keinen Fall fehlen darf. Und es ist ja nicht nur Mooch, gibt ja auch noch andere Tiere im Roman. Also verbinde ich Mooch oder Macbeth, den weißen Hirsch, die Welt von Mensch und Tier im Roman, ohne dabei fantastisch zu werden. Also das ist mir auch immer wichtig, dass meine Geschichten realistisch bleiben.
Ja, Sie haben gerade von dieser magischen Landschaft auch in Schottland gesprochen und wir tauchen da ja in Ihrem Buch in eine ganz besondere Welt ein. Wir begegnen einerseits Lia. Bei Lia handelt es sich um eine, ja, doch privilegierte Jugendliche, die aus dem schottischen Adel stammt. Und wir begegnen auf der anderen Seite Finn, einem geheimnisvollen Jugendlichen, der offenbar aus eher schwierigen familiären Verhältnissen kommt. Was haben die beiden miteinander zu tun?
Naja, zunächst erstmal gar nichts und dann sehr, sehr schnell sehr viel. Ja, mir ist es in meinen Geschichten, ob sie nun in Amerika, Kanada, Deutschland oder eben in Schottland spielen, ist mir wichtig, dass sie eingebettet sind in die Lebenswelt und die Kultur der Menschen des Landes, in dem sie angesiedelt sind. Und Schottland hat neben den wunderschönen Highlands auch viel Unschönes, von dem wir meistens fast nichts oder nur wenig wissen. Zum Beispiel gibt es eine ganz große Kinderarmut. Ich habe neulich erst gelesen, dass bei tausenden schottischen Kindern Unterernährung diagnostiziert wurde. Also einerseits diese Kinderarmut, viel Alkoholsucht und auf der anderen Seite die gelebte Aristokratie, die dort, so merkwürdig es scheint, doch noch was völlig Selbstverständliches ist. Und diese Gegensätze, die sind ururalt, aber bis heute ein steter Konfliktherd, gerade in den Highlands. Das habe ich mir einfach für meine Geschichte zunutze gemacht. Ja, Lia und Finn, die begegnen sich auf Bedfjärna, dem Jagdgut von Lias Eltern, einem wirklich besonderen, sehr abgeschiedenen Ort. Und dort können sich die beiden nicht aus dem Weg gehen, was täglich zu Reibereien, aber eben auch zu einer stetigen Annäherung führt. Und der Finn, der nennt Lia und ihre Familie spöttisch Aristos, während Lia ihm klar macht, dass jemanden seine Herkunft vorzuwerfen genauso dumm ist, wie jemand sein Geschlecht, seine Hautfarbe oder seine Größe vorzuwerfen. Was die Lia nicht weiß, der Finn hat ein traumatisches Ereignis erlitten und das prägt die Art und Weise, wie er sich selbst sieht, aber eben auch die Entscheidung, die er trifft und wie er mit Lia und anderen Menschen umgeht. Das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, das Unterschwellige der ganzen Geschichte. Der Finn erfährt Heilung im Roman durch die Natur, die ihn zwingt, sich mit einer anderen, eben einer größeren Welt auseinanderzusetzen, als mit der Welt seiner Scham und seiner, ja, Schuld, die er empfindet. Heilung erfährt er auch durch seine Freundschaft mit dem Fuchs, einem wilden Tier, das ihm Vertrauen entgegenbringt. Und seinerseits durch das Vertrauen, das er zu Duncan, dem Wildhüter auf Bedfjärna, aber auch eben nach und nach zu Lia fasst. Und die Lia wiederum muss erkennen, dass das Leben eben keine Matheaufgabe ist, die man mit einem YouTube-Tutorial lösen kann. Sie emanzipiert sich von ihrem Vater und ihrer Herkunft, indem sie zu Finn und ihrer Liebe steht am Ende.
Sie haben eben davon gesprochen, dass Lesen heilsam sein kann. Und in diesem Zusammenhang haben Sie auch so kurz angedeutet, und darauf sollten wir auch eingehen, dass es durchaus eine dunkle Vorgeschichte in Finns Leben gibt. Wir wollen hier nicht zu viel verraten. Das wäre auch eben für die Leserin, für den Leser zu sehr vorgegriffen. Trotzdem sollten wir eine Art Triggerwarnung aussprechen, denn diese Geschichte hat mit sexualisierter Gewalt zu tun. Wir erleben, und das haben Sie eben gesagt, eine Wendung zum Guten in dieser Geschichte, was ja auch wirklich sehr schön ist. Für Finn wendet sich vieles zum Guten, für Lia auch. Wie kann Lesen aus Ihrer Sicht Kinder und Jugendliche und ja auch uns Erwachsene dabei unterstützen, uns mit Schwierigkeiten im Leben auseinanderzusetzen und mit ihnen gut zurechtzukommen?
Also, ich denke, das richtige Buch zur richtigen Zeit kann tatsächlich Rettung bedeuten. Davon bin ich ja aus eigener Erfahrung richtig überzeugt. Und ich glaube, wir alle lesen, um zu wissen, dass wir nicht allein sind. Nicht allein mit unseren Gedanken, unserem Kummer und eben den Schwierigkeiten im Leben, von denen Sie ja gerade gesprochen haben. Es gibt Leser und Leserinnen, die möchten sich einfach nur weglesen, für die Spanne einer Geschichte der Realität entfliehen. Andere wiederum suchen Wissen oder Geborgenheit oder das Quäntchen Mut, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Und ja, in meinen Romanen finden sich immer ernste und schmerzhafte Themen, einfach weil ich den Jugendlichen keine keine heile Welt vorgaukeln möchte. Deshalb ist auch das Schreiben für mich immer eine Gratwanderung. Auf der einen Seite Schmerz und Schwere und auf der anderen Leichtigkeit und Schönheit, wie im wahren Leben. Und ja, mein großer Wunsch beim Schreiben ist es, die jungen Leser und Leserinnen in meinen Geschichten mit Worten an die Hand zu nehmen und sie dann mit Humor und Zuversicht durch das Schwere hindurch zu begleiten oder hindurchzuführen. Ich möchte ihnen auf unterhaltsame Weise, das ist mir immer wichtig, die unterhaltsame Weise vermitteln, dass Gefühle von Frustration, Ärger, Langeweile, Leere oder Angst normal sind und auch der größte Schlamassel im Großen und Ganzen irgendwie handhabbar ist. Und ja, ein Roman ist für mich am Ende gelungen, wenn ich die Jugendlichen gut unterhalten konnte und sie am Ende der Lektüre mit einem Gefühl von Hoffnung und Zuversicht wieder in ihr wirkliches Leben entlassen kann. Also grundsätzlich ist Lesen für mich ein wunderbares Werkzeug zum Überleben.
Also das finde ich ganz großartig, wie Sie das gerade gesagt haben, die Jugendlichen mit Zuversicht aus dem Buch wieder entlassen zu können. Das ist ja eine der wesentlichen Fähigkeiten, die Jugendliche aus meiner Sicht in der heutigen Zeit auch mitnehmen, entwickeln sollten. Zuversicht ist eigentlich eine der wichtigsten Kompetenzen.
Ja, finde ich auch ganz sehr. Damit beschäftigt sich jetzt eben auch mein nächster Roman und dass gerade viele Jugendliche jetzt in der heutigen Zeit den Mut verlieren und dem möchte ich irgendwas entgegensetzen und mal sehen, ob es mir gelingt. Ich bin gerade dabei.
Da bin ich ganz gespannt. Sie haben eben davon gesprochen, dass Lesen heilsam sein kann. Wie sieht das denn mit dem Schreiben aus? Sie haben das eben angedeutet. Auch das kann doch durchaus heilsam sein, oder?
Unbedingt. Ich finde wirklich viel Freude und Schönheit in meiner Arbeit. Und das Besondere ist wirklich täglich was Neues dazu zu lernen. Das ist einfach, kann ich nicht anders sagen, wunderbar. Aber natürlich ist Schreiben nicht immer leicht. Manchmal macht es Spaß. Manchmal ist es einfach nur anstrengend, besonders wenn im Leben gerade viel los ist und gleichzeitig eine Deadline, also ein Manuskriptabgabetermin über allem schwebt. Und das Schreiben verändert mich auch, das habe ich über die Jahre gemerkt. Zum Beispiel während der Recherche zu meinen Büchern, wenn ich schöne oder aber auch trostlose Schauplätze erkunde oder mich in ein schwieriges Thema hineinfuchse. Schließlich bin ich keine Ärztin, Biologin, Meeresforscherin, Lehrerin oder dergleichen. Und ich bin eben auch kein 16-jähriges Mädchen oder kein 17-jähriger Junge, der Schlimmes erfahren hat. Mich in meine Figuren hineinzuversetzen, das macht immer etwas mit mir. Denn ich leide ja mit meinen Helden und manchmal verfolgen mich ihre Probleme auch bis in die Nacht. Und dann muss ich mich am nächsten Morgen selbst daran erinnern, beim Schreiben leicht, frei und eben auch humorvoll zu bleiben. Dem Ganzen immer auch eine komische Seite abzugewinnen, das ist das Heilsame und das Wunderbare am Schreiben.
Ja, Ihre Geschichte Im Schatten des Fuchsmondes thematisiert ja auch das Wünschen. Wünschen ist ja auch etwas Heilbares, etwas Wunderbares, finde ich. Und gerade in diesen unwägbaren Zeiten, welche Wünsche haben Sie für die kommende Generation, also für unsere Jugendlichen?
Ja, jetzt müsste ich wohl viele Münzen in die Rinde des Wunschbaumes stecken.
Ja.
Aber ja, vor allem wünsche ich den jungen Menschen von Herzen, dass sie in dieser schwierigen und vor allem unfairen Welt den Mut und die Hoffnung nicht verlieren, dass sie trotz allem ihr Leben ergreifen und so gut wie möglich leben. Und ich wünsche ihnen den Glauben daran, dass sich Dinge durch Kraft, Mut und Beharrlichkeit ändern können. Das mag zwar schwer sein angesichts der Dinge, die jetzt im Argen liegen und so wirklich einen Grund zur Entwarnung gibt es ja auch nicht, aber ich glaube doch jede Menge Gründe zur Hoffnung. Und vielleicht ändert sich unsere Welt ja zum Guten und das nicht nur in Büchern. Ich wünsche uns irgendwie allen, dass wir es gemeinsam schaffen.
Ja, das wünschen wir uns alle, denke ich. Und ich freue mich sehr, liebe Frau Babender-Erde, dass Sie uns ganz viel über Ihre Tätigkeit als Autorin erzählt haben und auch aus Ihrer Geschichte im Schatten des Fuchsmondes gesprochen haben.
Sehr gerne.
Und Sie haben ja auch schon so ein klein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass Sie ein weiteres Buch sozusagen schon ja, im Computer andenken. Darauf freuen wir uns natürlich sehr.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wenn wir mehr über Sie erfahren möchten, was können wir tun? Wo finden wir Sie?
Ja, auf jeden Fall auf meiner Webseite, die aber auch im Umbruch ist, also wo einiges passieren muss, aber ich versuche, die zu pflegen. Das Neueste findet man wahrscheinlich oder ja, würden die Leser auf Instagram finden. Und auch Arena, der Arena Verlag gibt auch immer Auskunft und da findet sich auch einiges.
Ja, toll. Vielen Dank, liebe Frau Babender-Erde, ganz herzlichen Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne und ich bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank.